fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Hier sind Laura
und Sarah
von 15%, unserem neuen True Crime Podcast. Dort behandeln wir jeden Mittwoch einen Fall, in welchem eine Frau zur Mörderin wurde und befassen uns mit der Frage nach dem Warum.
Denn nur bei 15% der Menschen, die wegen Mordes gefasst werden, handelt es sich um Frauen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer? Sind es die Umstände?
Oder kommen einige von ihnen schon böse zur Welt?
Jeden Mittwoch behandeln wir exklusiv bei Podimo einen neuen Fall und versuchen, eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Mit dem Link go.podimo.com/% kannst du die Podcast-App kostenlos testen.
Wir freuen uns, wenn du reinhörst. 15%, wenn Frauen töten. Jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo.
Hallo und herzlich willkommen zur 104. Folge von Geistergeflüster,
dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Katharina.
Und ich bin Diandra.
Und endlich sind wir mal wieder face-to-face am Aufnehmen.
Ja, aber ich glaube, die letzten 2 oder 3 Folgen haben wir immer nur remote gemacht.
Ne? Ja, das ist manchmal leider, bis wir unser Studio haben,
ja.
Was wir uns... It's in the making.
Ja, aber immerhin, also wir machen ja bei mir im Haus ein Studio, bauen wir da rein, ein Studiozimmer.
Ja.
Und ja, immerhin haben wir schon den Boden.
Na, das ist gut.
Zwar noch keine Wände, aber Boden.
Ja,
aber auch es nur wird. Bisher den Beton.
Langsam, aber es wird.
Ja,
so mühsam wie unsere voller Followerzahl, wie wir gerade noch drüber gesprochen haben.
Genau.
Langsam, aber es wird.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Auf jeden Fall. Arme Eichhörnchen, weißt du, dass die ihre Nüsschen verstecken für den Winter und es dann nicht mehr wiederfinden?
Oh.
Das ist so ein Fact, den ich mal gelernt habe.
Ja.
Die vergraben die Eicheln und Nüsse und so, die eben im Herbst sammeln für ihren Winterschlaf und also für den Winter.
Mensch.
Und dann finden die ihre Nüsse nicht wieder, weil die vergessen, wo die vergraben haben.
Ist aber auch schwierig zu merken.
Jawohl. Ich finde das so schlimm.
Oh,
stell dir mal vor, die verbuddeln die das mit voll der Vorfreude. Hier haben wir
als wenn du so einen Special-Joghurt oder so.
Boah, und dann ist der weggefuttert worden.
Und dann wurde der einfach gegessen.
Ich kann meine Mutter.
Oder du findest ihn einfach nicht wieder.
Ich kann unsere Mama verstehen, wenn wir damals irgendwas einfach aufgegessen haben und sie hat sich eigentlich auf diesen Joghurt gefreut oder so. Das ist schon bitter.
Ja, arme Eichhörnchen.
Arme Eichhörnchen. Aber.
Nichtsdestotrotz.
Über Eichhörnchen reden wir ja nun mal nicht hier.
Nein.
Sondern wir reden über Spuk.
Genau.
Das war ein bisschen leise. Über Spuk.
Und zwar heute über Spuk in Frankreich.
Mal wieder. Uns ist aufgefallen, wir waren nur einmal in Frankreich unserer Laufbahn.
Ja, ich hatte irgendwie im Kopf, dass wir schon zumindest 2-mal da gewesen wären, aber ich habe alles nochmal nachgeguckt und tatsächlich irgendwie nur 1-mal bisher.
Das ist, ist einfach, das musste geändert werden.
Ja,
und deswegen haben wir jetzt mal Frankreich rausgesucht.
Richtig.
Und stellt euch einfach mal die schöne französische Küste vor, mit der Sonne, die jetzt gerade strahlt. Hoffentlich einer der letzten heißen Tage dieses Jahr.
Hopefully.
Wir sind ready vor Herbst.
Ja.
Absolut ready. Ich will jetzt auch nicht negativ sein, aber ich kann diese Sonne nicht mehr sehen.
Zumindest diese keine Sommersonne.
Diese Sommersonne. Es hängt mir zum Hals raus. Ich möchte Kerzen anmachen. Ich möchte morgens aufstehen. Und da sind wir ja schon. Morgens aufstehen und es ist kühl.
Ja.
Aber ich möchte aufstehen und ich möchte den Herbst schnüffeln können.
Hm.
Und da sind wir noch nicht so ganz. Aber es wird hoffentlich bald.
Schauen wir mal, was wird.
So, was wird?
Danke. Ja, Katharina fängt heute mit ihrer Geschichte an. Ich bin schon ganz gespannt. Ich weiß nämlich gar nicht, was sie ausgewählt hat.
Nein.
Ich habe ihr nur gesagt, was ich nehme, und dann übte sie sich in Stillschweigen. Deswegen, ich bin gespannt.
Du wirst bestimmt positiv überrascht sein.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal, was wird.
Was wird.
Versteckt vor der Küste der Normandie, Frankreich, ist Le Mont Saint-Michel eine Quelle mysteriöser Geschichten und ein Leuchtturm mittelalterlicher Geschichte. Der von einer stattlichen Abtei gekrönte Inselort ist nicht nur für seine architektonische Pracht und theologische Bedeutung bekannt, sondern auch für seine überirdische Folklore. Die alten Steinmauern scheinen mit Geistergeschichten wiederzuhallen. Die Insel, die sich steil aus der Bucht erhebt, ist fast rund und besteht aus einem einzigen großen Granitfelsen. Die mittelalterlichen Mauern und Türme umschließen die Insel, während die Gebäude des Dorfes um die historische Abtei auf dem Gipfel gruppiert sind. Die lange und reiche Geschichte der Insel Mont Saint-Michel begann mit der Gründung des ersten Benediktinerklosters im 8. Jahrhundert nach Christus. Das Kloster veränderte sich in den folgenden Jahren und wurde zu einem gotischen Festungskloster, als der Berg als Wallfahrtsort an Bedeutung gewann. Die Geistlichen errichteten auf der felsigen Insel Befestigungen und bauten eine beeindruckende mittelalterliche Festung mit dicken Wällen und Türmen. Aufgrund ihrer abgelegenen Lage und des beschwerlichen Weges zur Abtei wurde sie zu einem bedeutenden Wallfahrtsort, zu einer Prüfung des Glaubens. Nachforschungen zufolge trug die Insel auch den Spitznamen Stadt der Bücher, weil hier eine große Anzahl von Manuskripten und Büchern hergestellt und gelagert wurden. Die ungewöhnliche Gezeitenlage, die dem Mont Saint-Michel eigen ist, verhindert bis heute den Zutritt zur Insel während der Flut. Man könnte den Mont dann nur auf einem Boot oder Schiffchen erreichen, was damals schon zu seiner Uneinnehmbarkeit als Festungskloster beitrug. Mehrere Jahrhunderte lang diente die Abtei als Gefängnis und Kloster, bevor sie aufgrund ihrer prächtigen gotischen Architektur und ihrer Lage auf einer spektakulären Gezeiteninsel vor der Küste der Normandie zu einer Touristenattraktion wurde. Heute können die Gäste die prächtigen Säle, die Krypten und die gewundenen Kopfsteinpflasterstraßen der Abtei frei erkunden. Bei Ebbe liegen die großen Wattflächen der Bucht um die Gezeiteninsel frei. Doch kommt die Flut rein, werden diese Wattflächen innerhalb kürzester Zeit überspült, so auch die Straße zum Ort. Geschichten über das Paranormale gedeihen aufgrund der besonderen Atmosphäre dieser Umgebung, die von Mystik und Abgeschiedenheit geprägt ist. Die Vergangenheit des Mont Saint-Michel ist ebenso faszinierend wie seine unheimliche Folklore. Die Gründungslegende der Abtei dreht sich um den Erzengel Michael und ist ein spirituelles Epos. Dieser Legende nach sandte der Erzengel dem heiligen Bischof Aubert einen Traum, damit er an dieser Stelle mit dem Bau eines Klosters begann. Der Bischof ignorierte die Vision jedoch, was dazu führte, dass der Erzengel ihm ein Loch in den Kopf brannte. Es gibt Gerüchte, dass Michaels himmlische Energie immer noch über die Abtei wacht und dass Menschen unerklärliche Lichter gesehen und andere unerklärliche Ereignisse erlebt haben. Besonders bei Sonnenuntergang haben viele Besucher das beunruhigende Gefühl, dass sie nicht allein sind. Das Kloster ist von gregorianischen Gesängen erfüllt und Besucher haben Visionen von Mönchen beim Gebet gesehen, was darauf hindeutet, dass die ursprünglichen Bewohner des Klosters noch anwesend sein könnten. Es gibt außerdem Legenden über einen Phantomritter, der, in der Zeit stehen geblieben, auf der Suche nach seiner verlorenen Liebe über die Insel streift. Die Legenden von der unerschütterlichen Liebe und dem mittelalterlichen Rittertum sind häufig mit dieser Phantomfigur verbunden. Zudem soll der Geist des Kapitäns Louis d'Estuteville auf dem Berg sitzen und mit düsterem Blick über Mont Saint-Michel wachen. Seine gespenstische Präsenz erinnert ständig an seinen bedeutenden Sieg über die Engländer im Jahr 1434, inmitten des turbulenten Hundertjährigen Krieges. Ein Heer von 2000 englischen Soldaten kam bei dem verzweifelten Versuch um, diese vermeintlich uneinnehmbare Zitadelle zu erobern und markierte einen Wendepunkt in der Geschichte. Mit unerschütterlichem Willen und schierer Tapferkeit schlugen Kapitän d'Estuteville und seine Mitstreiter den ständigen Ansturm zurück. Auch wenn der Lauf der Zeit einige Einzelheiten dieses spektakulären Ereignisses verwischt haben mag, so gibt es doch immer noch Legenden über eine Reihe von Geistern, die angeblich in den ruhigen Gewässern um den Mont Saint-Michel herumspuken. Man nimmt an, dass es sich bei diesen ruhelosen Geistern um die Überreste von Kriegern handelt, die vor Jahrhunderten in heftigen Schlachten an dieser Küste auf tragische Weise umgekommen sind. Fischer und Touristen haben berichtet, dass sie mysteriöse Lichter gesehen haben, die sich um die Abtei und die Bucht bewegen. Die Menschen halten diese Lichter häufig für Geister oder Wächter der Insel, obwohl ihre Herkunft nicht bekannt ist. Manche behaupten, dass es sich um die Geister von Menschen handelt, die auf See umgekommen sind und nicht zur Ruhe kommen konnten. Die lokale Mythologie behauptet, dass das Meer eine alte Siedlung verschluckt hat. In manchen Nächten läuten die Kirchenglocken auf unheimliche Weise und steigen aus der Tiefe empor, um an die Menschen und Orte zu erinnern, die durch die Launen des Meeres verloren gegangen sind. Mehrere Touristen haben eine Katze gesehen, von der man annimmt, dass sie hunderte von Jahren alt ist und durch den Mont Saint-Michel streift. Die Begegnung mit dieser Katze gilt als glücksverheißend, da man glaubt, dass sie die Grenze zwischen der materiellen und der geistigen Welt bewacht. Welchen Sinn haben die unheimlichen Volksmärchen über den Mont Saint-Michel? Die beeindruckende Architektur der Abtei und ihre lange Geschichte inspirieren sicher zu fantasievollen Geschichten über Geister und Gespenster. Die abgelegene Lage der Gesalteninsel verstärkt die isolierte und geheimnisvolle Atmosphäre noch. Auch wenn schlüssige Beweise immer noch schwer zu finden sind, stehen die paranormalen Erfahrungen im Einklang mit der Folklore und den Erzähltraditionen, die historische Orte mit unerklärlichen Phänomenen in Verbindung bringen. Unabhängig von der wahren Natur der zugrunde liegenden Fakten werden die Mystik und die Anziehungskraft des Mont Saint-Michel auch weiterhin zu übernatürlichen Spekulationen führen. Manche mögen diese Traditionen als harmlose Folklore abtun, doch sie prägen die Kultur des Mont Saint-Michel zutiefst. Paranormale Aktivitäten entziehen sich per Definition der Wissenschaft und liegen zwischen Mythos und Realität. Unabhängig davon, ob diese Geschichten wahr sind oder nicht, bereichern sie den Besuch der Abtei, indem sie ein geheimnisvolles Prisma bieten, durch das man die Atmosphäre und die Geschichte der Abtei betrachten kann. Sie dienen als Erzählungen, die die Kluft zwischen der Geschichte und dem Unaussprechlichen überbrücken und das menschliche Bedürfnis widerspiegeln, in der Vergangenheit Bedeutung und Geheimnisse zu entdecken. Der Mont Saint-Michel ist immer noch ein geheimnisvolles Juwel der Mythologie, Geschichte und angeblicher paranormaler Aktivitäten. Geschichten von versunkenen Dörfern, umherziehenden Rittern und spukenden Mönchen verleihen der Insel einen Hauch von Mystik. Diese Geschichten werden sich vielleicht nie bewahrheiten. Aber sie sind ein wesentlicher Teil des Rätsels von Mont Saint-Michel und garantieren, dass die Insel immer ein Symbol sowohl für die anhaltende Faszination des Unbekannten als auch für die menschlichen Leistungen sein wird.
Dankeschön.
Bitte.
Ja, das Gebäude kenne ich natürlich, beziehungsweise diese Insel.
Ich wollte gerade sagen, ist ja nicht nur ein Gebäude.
Ja, ne? Aber ich meinte jetzt damit halt einfach das Ganze.
Das Ganze.
Also das kennt man natürlich. Aber ja, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, natürlich auch nicht verwunderlich, dass es da auch jedenfalls spuken soll.
Mhm.
Bietet sich ja an, dieser Ort. Aber
absolut.
War jetzt echt interessant. Also
ja, ich als ich gesehen habe, dass es darüber eben auch was zu berichten gibt, habe ich das direkt genommen, weil, als alter Lord of the Rings-Fan habe ich mich direkt angesprochen gefühlt. Denn wie wahrscheinlich hier jeder Lord of the Rings-Fan weiß, war Le Mont Saint-Michel Inspiration für Minas Tirith.
Mhm.
Das muss ich jetzt hier einfach nochmal in den Aftertalk packen, für alle die, die es vielleicht doch noch nicht gehört haben. Und selbst wenn es euch nicht interessiert, müsst ihr das jetzt wissen. Ja, also wie gesagt, man kann tatsächlich, wenn man Minas Tirith kennt, dann kann man sich das schon irgendwo vorstellen. Natürlich, wie gesagt, eine Inspiration dient als Inspiration. Das ist natürlich jetzt nicht abgekupfert. Minas Tirith ist natürlich eine ganz eigene Stadt. Aber dieses am Berg und weit oben, also das kann man schon irgendwo nachvollziehen. Le Mont Saint-Michel ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Als solches deklariert. Und wie schon erwähnt im Text, ist es halt heutzutage ein unglaublich berühmter Touristenort.
Ja, ich glaube, Mama und Pops waren auch da, ne, als sie in Frankreich Urlaub waren.
Deswegen habe ich auch Fotos für euch, die ich nicht irgendwo öffentlich anfragen muss, sondern die alle gesponsert sind von unserer lieben Mama. Dankeschön dafür.
Danke, Mama.
Und also das Dorf ist ja schon lächerlich klein. Nach Stand 2021 sind da 25 bis 30 Einwohner.
Oh wow, das ist,
winzig. Unsere Familie quasi.
Die Hälfte davon.
Ja. Also das ist wirklich lächerlich, dass man das überhaupt Dorf nennen darf. Hm. Weiß ich nicht. Aber naja, andererseits ist es da bestimmt unglaublich ruhig.
Das ist halt ein richtiges Dorf. Ja, zumindest wenn keine Touristen da sind.
Genau,
wenn keine Touristen da sind. Dann ist es bestimmt ruhig, ja.
Der kleine Berg hat eine Höhe von ca. 57 Metern.
Ah ja.
Also ganz so klein ist er ja nicht. Und ja, also der Name Le Mont Saint-Michel ist diesem Erzengel Michael natürlich gewidmet. Mhm. Michael, Michel, Michel ist eben die französische Form.
Ja.
Französisch. Vor der Errichtung der Abtei, also vor der Errichtung der ersten Gebäude dort, hieß der Berg tatsächlich Mont Tombe, was Grabesberg heißt.
Ja.
Und das liegt tatsächlich auch wiederum an der Form, die die Insel hat oder hatte. Diese Grundform soll vorher halt wie so ein Grabhügel ausgesehen haben.
Ah ja, okay.
Und ja, es war halt auch lange leer, im Sinne von, die Abtei war leer. Ne? Und seit dem 1000-Jahres-Fest quasi, das war 1966, gibt es da auch wieder Ordensmenschen, die dort leben. Schwestern, Brüder,
ja,
die dort ihren Eid leben, ihren christlichen.
Ah, ja.
Man kann dorthin, das ist logischerweise kostenfrei, ist ja auch ein öffentlicher Ort. Natürlich gibt es da kleine Lädchen und sowas, da kann man dann sein Geld lassen. Man kann sicherlich auch Spenden in den Kirchen oder Kapellen lassen, Kerzen anzünden. Aber dahin zu kommen per se kostet nichts, außer den Sprit, den man verfährt.
Ja, das ist doch gut. Ja.
Ansonsten war es das auch im Großen und Ganzen schon von Le Mont Saint-Michel.
Okay.
Und ich bin sehr gespannt, was du mir zu erzählen hast. Uns.
Ja, euch. Es wird auf jeden Fall ein bisschen länger.
Das habe ich schon mitbekommen. Das hattest du ja schon feuchtfröhlich im Vorhinein
bemängelt.
Bemängelt, nein, erwähnt.
Ja, ich hoffe, ich werde euch nicht langweilen.
Bestimmt nicht.
Etwa 4 Kilometer von Notre Dame entfernt befindet sich der größte Friedhof von Paris. Nicht nur ein Friedhof, sondern er ist auch eine der beliebtesten Touristenattraktionen der Stadt. Ursprünglich war das Friedhofsgelände des Cimetière du Père Lachaise ein Landgut, auf dem 1430 ein Herrenhaus errichtet wurde. Im 17. Jahrhundert erwarben die Jesuiten sowohl das Herrenhaus als auch das Anwesen und machten es zu einem Pflegeheim. Ihr wichtigster Bewohner war Pater François Dex de Lachaise, der Beichtvater von König Ludwig XVI., der dort 30 Jahre lang lebte. Die Jesuiten verkauften das Haus und das Grundstück 1762, um ihre Schulden zu begleichen. Danach hatte es viele verschiedene Bewohner, bis es verfallen war. Damals wurden Friedhöfe aus hygienischen Gründen außerhalb der Stadt angelegt. Und so wurde der Standort des ehemaligen Herrenhauses auf dem Gelände von Champ de l'Évêque, Montmartre und Montparnasse in einen Friedhof umgewandelt. Er wurde Cimetière l'Est genannt, weil er die letzte Ruhestätte für die Bewohner des Ostens der Stadt sein sollte. Dies ist auch heute noch der offizielle Name, auch wenn er im Volksmund eher als Père Lachaise bekannt ist, nach dem Beichtvater von König Ludwig XVI. Es wurde sogar ein schöner englischer Garten angelegt, aber die Oberschicht wollte mit dem Ort nichts zu tun haben. Sie wollten nicht in einem Arbeiterviertel begraben werden. In den ersten 8 Jahren wurden nur 833 Menschen auf dem Friedhof Père Lachaise beigesetzt. Um den Friedhof attraktiver zu machen, wurden 1817 die sterblichen Überreste einiger Berühmtheiten hierher verlegt. Diese Berühmtheiten waren Molière, La Fontaine, Abelard und Héloïse. Und die Aktion war ein voller Erfolg. Um 1830 gab es bereits 33.000 Gräber auf dem Père Lachaise und die Anfragen nahmen kein Ende. In den 1850er Jahren war der Friedhof bereits auf das Fünffache seiner ursprünglichen Größe angewachsen, auf 445.000 Quadratmeter. Im Jahr 1860 erreichte der Friedhof sogar die Stadt Paris. Père Lachaise wurde zum Vorbild für andere europäische Friedhöfe wie den Highgate Cemetery in London. Im Jahr 1889 fand hier sogar die erste Einäscherung in Frankreich statt. Im Mai 1871 war Père Lachaise der Schauplatz der letzten Schlacht zwischen der Commune de France auf der einen und den Truppen von Versailles auf der anderen Seite. Der Kampf fand auf dem Friedhofsgelände statt, direkt zwischen den Gräbern. Viele verloren an diesem Tag ihr Leben. 147 Anhänger der Kommune, die sich ergaben, wurden an Ort und Stelle an der Mauer, die heute als Les Murs de Fédérés bekannt ist, hingerichtet. Es ist erstaunlich, wie sich der Ruf des Friedhofs im Laufe der Jahre gewandelt hat. Heute muss man ein Bürger von Paris sein, um hier begraben zu werden. Zudem bekommt man aufgrund der Überfüllung des Friedhofs mittlerweile nur noch einen Platz, wenn man ein Familiengrab hat oder wenn ein Grab abgeräumt werden muss. Viele Gräber auf dem Père Lachaise stehen unter Denkmalschutz. Es gibt auch einige große Gedenkstätten auf dem Friedhof, zum Beispiel ein Denkmal für die Opfer von Kriegen und Konzentrationslagern und großen Katastrophen wie Brände und Flugzeugunglücke. Berühmte Persönlichkeiten wie Edith Piaf, Jim Morrison und Oscar Wilde sind hier begraben. Da der Friedhof ziemlich groß ist, sollte man sich eine Karte einstecken, um diese berühmten Gräber zu finden. Friedhöfe sind immer für die eine oder andere Geistergeschichte gut. Und dieser ist keine Ausnahme. Leute behaupten, hier körperlose Stimmen gehört, gespenstische Lichter und durchscheinende Gestalten gesehen zu haben. Aber da ist noch mehr. Jim Morrison war der Leadsänger der Doors, bis er 1971 starb. Er war erst 27 Jahre alt und die Todesursache ist noch immer nicht geklärt. Die wahrscheinlichste Ursache war eine Überdosis Drogen in Kombination mit einer Grunderkrankung. Sein Grab ist schwer zu finden, aber wenn man sich ihm nähert, kann man es nicht übersehen. Nicht nur sein eigenes Grab ist mit Graffiti beschmiert, sondern auch alle umliegenden Grabsteine. Seit seine Büste 1981 gestohlen wurde, wacht ein Wachmann über sein Grab. Doch nachts wandert Jim auf dem Friedhof umher. Manche Leute behaupten sogar, seine Erscheinung auf einem Foto festgehalten zu haben. Adolphe Thiers war französischer Premierminister in den Jahren 1836, 1840 und 1848. Thiers war ein entschiedener Gegner des französischen Kaisers Napoleon III. Es heißt, er spuke in seinem eigenen Grab. Der Mann will offensichtlich niemanden in der Nähe seines Grabes haben, denn er zehrt an den Kleidern der Leute. Die Geistergeschichte des französischen homosexuellen Schriftstellers Marcel Proust ist eine traurige. Er starb 1922 im Alter von 51 Jahren an einer Lungenentzündung. Es war nicht leicht, in dieser Zeit homosexuell zu sein. Der letzte Wunsch von ihm und seinem Geliebten war es, in der Nähe des anderen begraben zu werden. Doch dieser Wunsch wurde ihm nicht erfüllt. Marcel erhebt sich nun jede Nacht aus seinem Grab, um nach seinem Geliebten zu suchen, den er nie finden kann. Die Menschen pflegen sein Grab und legen Kastanien in Form eines Herzens darauf. In der Chemin du Dragon wird vom Geist eines Mannes erzählt, dessen Herz von einer schönen Schauspielerin gebrochen wird. Durch einen beunruhigenden Zufall liegt seit dem 29. August 1937 eine Schauspielerin, Mademoiselle Clairon, in derselben Gasse begraben. Sie wurde von einem Mann, der in sie verliebt war, bedrängt und soll ihn in den Selbstmord getrieben haben. Besucher berichten, dass sie in der Nähe von Oscar Wildes Grab eine Stimme hören, als ob der Dichter selbst seine Werke im sanften Schein des Mondes vorträgt. Dieses Phänomen stellt eine faszinierende Mischung aus Kunst und Übernatürlichem dar. Außerdem scheint es, als ob sich Wildes Geist weigert, zum Schweigen gebracht zu werden und sein poetisches Vermächtnis in diesen geisterhaften Rezitationen weiterlebt. Dieser Spuk hat Literaturliebhaber und neugierige Menschen angezogen. Sie kommen in der Hoffnung, die wohlklingenden Verse zu hören, ein Beweis für die bleibende Kraft von Wildes Worten. Seine Anwesenheit in Père Lachaise dient als Brücke zwischen der literarischen Welt und dem geheimnisvollen Reich des Jenseits. Im Morgengrauen oder in der Abenddämmerung bietet der Friedhof ein gespenstisches Schauspiel. Den schweigenden Marsch der Geistersoldaten. Diese Erscheinungen, gekleidet in Uniformen aus verschiedenen Epochen, durchqueren das Gelände in feierlicher Prozession. Sie symbolisieren die unzähligen Konflikte, die das Land gezeichnet haben. Ihr geisterhafter Aufmarsch erinnert an den unendlichen Kreislauf des Krieges und an die Opfer, die gebracht wurden. Darüber hinaus erwecken diese Gespenster ein tiefes Gefühl für die Geschichte. Ihre Anwesenheit ist eine Brücke zu vergangenen Schlachten und vergessenen Helden. Ihr schweigsamer Marsch ist eine ergreifende Erinnerung an die Kosten eines Konflikts und an die Dauerhaftigkeit ihres Vermächtnisses. Auf dem Père Lachaise gibt es zudem ein unheimliches und zugleich berührendes Phänomen. Das Lachen von unsichtbaren Kindern hallt oft zwischen den Gräbern wider. Diese spielerischen Geister, bei denen es sich um die Geister von Waisenkindern aus vergangenen Jahrhunderten handeln soll, verleihen der Atmosphäre des Friedhofs eine surreale Note. Außerdem bildet ihr Lachen einen ergreifenden Kontrast zur Ernsthaftigkeit der Umgebung. Zudem erinnern diese kindlichen Erscheinungen die Besucher an die Vergänglichkeit des Lebens und an die Unschuld, die mit der Zeit verloren geht. Das berühmteste verfluchte Liebespaar auf dem Friedhof habe ich bereits weiter oben ganz kurz erwähnt. Dafür müssen wir ins Mittelalter zurückgehen. Eine junge Frau, Eloise, verliebt sich in Abelard und wird auch von ihm schwanger. Bis zu diesem Zeitpunkt nichts Ungewöhnliches. außer dass Abelard der Lehrer von Eloise war. In diesem Fall überschritten die beiden in der Tat die Grenze des Akzeptablen. Das war auch Eloise und Abelard bewusst, denn die beiden Liebenden liefen davon. Eloises Vater schickte jedoch zwei Schergen, um sie zu finden. Nachdem das Paar mit ihrem mittlerweile geborenen Kind gefunden wurde, wurde Eloise zusammen mit ihrem Sohn für den Rest ihres Lebens in ein Kloster gesperrt. Abelard hingegen wurde kastriert, damit er sein Verbrechen nie mehr wiederholen konnte. Doch die Liebe der beiden war stark und sie schrieben sich weiterhin. Als sie starben, wurden sie Seite an Seite im Haus von Eloises Vater auf der Île de la Cité in Paris begraben, direkt neben Notre Dame. Die Legende besagt, dass der leblose Körper von Abelard seine Arme öffnete, um seine Geliebte zu empfangen. Ihre sterblichen Überreste wurden, wie bereits erwähnt, nach Père Lachaise in ein prächtiges Mausoleum überführt. Keine Gespenstergeschichte, aber eine sehr interessante. Victor Noir war Journalist für eine republikanische Zeitung zu der Zeit, als Frankreich von Napoleon III. Regiert wurde. Die kaiserliche Familie sah die Zeitung als Bedrohung an und als es zu einem Streit zwischen der Familie und der Zeitung kam, wurde Victor zu einem Duell herausgefordert. Leider überlebte Victor das Duell nicht und hatte am Ende 5 Kugeln in seinem Körper. Er starb in der gleichen Position, in der sich seine Grabstatue befindet, liegend auf dem Boden. Aber zu Lebzeiten war Victor ein berüchtigter Playboy. Und auch wenn er schon eine Weile tot ist, scheint das die Damenwelt nicht abzuhalten. Der Schöpfer seiner Statue hat dafür gesorgt, dass sein Penis in einem offensichtlich erregten Zustand dargestellt wurde. Man sagt, wenn man ihn reibt, ist eine Schwangerschaft garantiert. Wenn man die Lippen küsst, seinen Penis reibt und eine Rose in der Nähe seines Kopfes platziert, soll der oder diejenige mit einem fantastischen Sexleben belohnt werden und Frauen sogar noch im selben Jahr schwanger werden. Und schließlich gibt es noch das Mausoleum von Elisabeth Stroganow. Ihr Mausoleum ist eines der größten auf dem Père Lachaise. Elisabeth wurde in Russland geboren, lebte aber lange Zeit in Paris. Sie starb im Alter von 39 Jahren und war sehr wohlhabend. In ihrem Testament stellte sie eine ungewöhnliche Herausforderung. Jeder, der tapfer genug war, 365 Tage und 366 Nächte in ihrem Mausoleum in der Nähe ihres Grabes zu verbringen, sollte eine große Summe ihres Geldes erben. Viele haben es versucht, aber es ist niemandem gelungen. Menschen, die sich freiwillig einsperrten, hielten nicht lange durch. Sie gaben an, dass es sich anfühlte, als würde das Leben aus ihnen herausgesaugt werden. Nichtsdestotrotz geht die Weiße Dame, wie sie genannt wird, weiterhin über den Friedhof, um Kandidaten für sich zu gewinnen. Und tatsächlich soll der Friedhof immer noch Briefe von Leuten erhalten, die die Herausforderung annehmen wollen. Aber niemand kann mehr in einem Mausoleum schlafen, da es mittlerweile verboten ist. Aber wenn es noch möglich wäre, würdet ihr es wagen? Und bevor wir jetzt mit dem Aftertalk weitermachen, wir müssen uns kurz entschuldigen, Katharinas Mikrofon ist gerade...
Mal wieder
kaputt gegangen. Wir wissen nicht, was das mit diesem blöden Mikrofon ist, die wir gekauft haben. Das ist jetzt schon das dritte Mikrofon von dieser Marke, was kaputt gegangen ist aus diesem Shop. Ja, auf jeden Fall sitzen wir jetzt nebeneinander und nicht mehr gegenüber.
Genau.
Nur falls sich das jetzt irgendwie auswirken sollte.
Das nächste Mal wird was Vernünftiges bestellt.
Ja.
Also ich meine, wir dachten ja, das ist auch vernünftig, aber offensichtlich nicht.
Genau. So, ja, aber jetzt zum Aftertalk. So.
Vielen Dank für deine Geschichte.
Sehr gerne. Ich hoffe, sie hat dir und euch gefallen.
Ich fand es sehr spannend. Auch sehr traurig, das mit dem Proust, Marcel.
Marcel Proust,
ja. Marcel Proust. Und ja, das hat mich traurig gestimmt, dass die dem nicht gewährt haben, neben seinem Geliebten beerdigt zu werden.
Ja, das fand ich auch sehr.
Oder den beiden das nicht gewährt haben.
Also ich habe da jetzt auch nicht was groß zu gefunden. Ich vermute mal einfach, weil das einfach damals noch nicht so geläufig war, nicht so angesehen war, sage ich mal, dass zwei Männer in einer Liebesbeziehung zueinander stehen, öffentlich.
Logisch, natürlich.
Dass sie das nicht auf ihrem Friedhof einfach so
dulden konnten.
Dulden wollten, hinausposaunen wollten, dass die ein homosexuelles Pärchen da liegen haben.
Ja, mit Sicherheit. Ja, der, wer war das?
Meinst du den Journalisten?
Ja, der Journalist.
Der Victor Noir.
Der mit seinem
erekten
Glied
ja.
dargestellt wird, fand ich auch zutiefst belustigend, um es mal so zu... Also, ich weiß ja nicht, das war ja Napoleons Zeit, ne?
Ja.
Also, Schwule dürfen nicht nebeneinander begraben werden, aber ein Mann mit einem irrigierten Penis in seinem, also es als wurde, Statue darzustellen, ja, das ist okay,
oder? Das wundert mich jetzt, also er steht jetzt nicht halt so hochkant, ne, aber man sieht halt schon, dass der in freudiger Erwartung da ist. Ne? Also wie das halt ist, wenn man eine Hose anhat und man sieht dann halt, dass der
ach so
langsam erregt. Also ne, es ist jetzt nicht so
dann
wie so ein
eine
Zelt.
Völlig falsche
ne?
Vorstellung.
Aber es, man sieht es schon deutlich. So.
Na gut. Und dann ist es gar nicht mehr so lustig.
Aber es ist trotzdem noch lustig.
Ja, schon.
Ne? Ja, willst du denn mal schätzen, wie viele Menschen auf diesem Friedhof begraben sind mittlerweile?
Ja, also ich habe mir das ja eben parallel mal, als ich noch an meinem Platz sitzen konnte, auf Maps angesehen und verglichen zu Paris heute ist dieser Friedhof, glaube ich, klein. Nichtsdestotrotz sah das Grün sehr groß aus. Wie viele Menschen da jetzt begraben liegen, also vielleicht so an die vielleicht so 500.000.
Oh nee, so viele sind es nicht.
Nee?
Nee.
Okay.
Also es sind...
Bin ganz schwer mit sowas zu schätzen.
Ja. Also es sind mehr als 300.000.
Ah, naja, gut.
Ja, und Gräber sind wohl mehr als 70.000.
Boah.
Oder um die 70.000.
Das ist auch schon genug, wenn du die alle abgrasen willst, um dir die Leute eben...
Total, deswegen, also entweder auf Google Maps gucken, zu welchen Gräbern ihr wollt, oder wirklich eine Karte einstecken. Also, weil ich glaube, sonst gehst du da verloren.
Ja, ich glaube auch. Da waren viele Wege auf Google Maps angezeichnet.
Und ich hatte ja auch den Highgate-Friedhof erwähnt, den wir ja auch schon hatten. Und für alle, die das noch nicht gehört haben, das war Folge 54, habe ich natürlich extra nachgeguckt.
Natürlich.
Witzigerweise hatte auch ich den Highgate-Friedhof.
Ja, du machst all die Friedhöfe.
Stimmt. Das fand ich ganz passend. Und ja, ich hatte ja ein paar Namen erwähnt, wo man jetzt vielleicht nicht direkt weiß, wenn man jetzt nicht mit französischer Geschichte vertraut, dass man nicht unbedingt weiß, warum der jetzt oder die jetzt berühmt war. Mhm. Zum Beispiel Molière, das war ein Schauspieler, Theaterdirektor und Dramatiker. Der hat gelebt von 1622 bis 1673.
Mhm.
Für alle, die nicht wissen, wer Fontaine war, das war ein Schriftsteller. Abélard war ein Theologe und Philosoph. Der hat gelebt von, sagt man, 1079?
1079. Ja.
Bis 1142.
Ja, bis zu den Tausender Jahren sagt man 1000.
Okay.
Und dann geht es schon mit 1100 vor.
Weird.
Weiter.
Ja, und seine Frau Eloise war ebenfalls Philosophin und eben halt die Ehefrau. Und sie hat gelebt von 1095 bis 1164.
Mhm.
Ja. Vielleicht so ein interessanter Side-Fact, der polnische Komponist Chopin. Ich wusste gar nicht, dass der polnischer Herkunft ist.
Das wusste ich auch nicht.
Also ich hab's extra nochmal geholt. Also ich glaube, er ist halb Pole, halb Franzose gewesen, weswegen dann Chopin kam. Aber ich habe echt erstmal googeln müssen, ist der wirklich
Pole?
aber ja, er ist also auch polnischer Herkunft und er ist halt ebenfalls auf diesem Friedhof Père Lachaise begraben. Allerdings fehlt ein Teil von ihm.
Der Penis.
Nein. dieser Mann hat nicht so sehr mit seinem Penis gedacht, denn sein letzter Wunsch war es, dass ihm nach seinem Tod das Herz entfernt wird.
Hui, wofür? Wohin sollte es gehen?
Weil er hatte einfach Angst vor dem Gedanken, dass er lebendig begraben wird. Und darum sollte ihm zur Sicherheit das Herz entfernt werden. Und dieses Herz ist mittlerweile in der Säule, also mittlerweile, ne, damals, als er gestorben ist, es wurde in einer Säule in einer polnischen Kirche eingemauert.
Oh.
Ja. Und das...
Wahrscheinlich nicht mehr viel von übrig jetzt.
Wahrscheinlich eher nicht. Außer es wurde in irgendeine Stahlbox eingepackt.
Ja,
was ich aber bezweifle.
Da muss ich immer bei diesen Herzen und sowas, muss ich ja immer an Davy Jones denken. Von Pirates of the Caribbean.
Ja. Ich hätte jetzt an die Stiefmutter von Schneewittchen gedacht. Weil der
Ach
Jäger
so.
Ja auch Schneewittchens Herz
ja,
rausschneiden
nee,
und in die
ich
Box
muss
legen
an
soll.
Davy Jones denken
und
seine
Truhe. Und da
lag
dann ein Schweineherz dran. Ja.
Ja.
Blöd. Ja, wir haben auch ja die Lady Stroganov, die dort begraben ist. Es ist übrigens wirklich ein Mausoleum. Also, ja, also ich hatte Katharina ein Foto geschickt und wirklich nur, wie fancy soll dein Mausoleum sein?
Ja.
Also ist es wirklich krass.
Ach, das war von der. Okay, alles klar.
Auf jeden Fall gibt es ein Gerücht um sie, dass diese Gräfin ein Vampir gewesen sein könnte.
Das würde erklären, warum sie sich gefühlt haben, als wäre das Leben aus denen rausgesaugt worden.
Auch, ja. Und es wird mit dem Datum ihres Todes begründet. Mhm. Und zwar 1818, so. Also Tag 18 und dann 1818. Also weil da dann drei Achten drin sind, das ist die Symbolik der Vampire und es gibt vier Wolfsköpfe an diesem Mausoleum und das soll ebenfalls eine Vampirsymbolik sein.
Sicher, dass sie das nicht mit den Werwölfen vertun? So Wolfsköpfe?
Aber der Vampirkiller bei Dead by Daylight, der kann sich ja auch in einen Wolf verzaubern.
Stimmt.
Ne, also irgendwas scheint da ja dran zu sein. Ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel, also es gibt auch natürlich verschiedene Touren innerhalb von Stadtführungen zum Beispiel, die auch über den Friedhof gehen. Mhm. Aber es gibt auch ja spezielle, die nur für diesen Friedhof sind. Also ich habe da jetzt zum Beispiel zwei gefunden. Also eine bei Get Your Guide, die dauert ungefähr 2 Stunden und ich glaube 2 Stunden, kostet 20 Euro. Es gibt auch eine Women's Art Tours, also die bezieht, glaube ich, oder behandelt hauptsächlich, glaube ich, wirklich die weiblichen Verstorbenen, die da liegen. Die kostet auch 40 Euro, aber ich glaube, die geht auch um die 2 Stunden.
Oh, krass.
Ja.
Interessant.
Das war so mit meiner Geschichte.
Das war sehr spannend.
Ich fand die auch sehr...
Da geht viel,
sehr ergiebig.
Sehr ergiebig. Es hat sich das Wissen über uns ergossen.
Richtig, das Wissen hat sich ergossen.
Ja, sehr cool. Danke dafür. Das war wirklich eine spannende Friedhofserzählung.
Ja, danke. Freut mich.
Die Friedhöfe, die du machst, sind immer spannend.
Finde ich auch.
Ob das an den Friedhöfen liegt oder an dir?
Zufall? Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Abschluss der Folge.
Ja.
Noch was Schönes zum Schluss.
So, und ich fange an mit meiner Empfehlung für heute. Und auch heute steht meine Empfehlung wieder im Zeichen der Bücher. Momentan gucke ich leider echt gar nicht viel.
Und das gleiche ich aus.
Das ist sehr schön. Und zwar möchte ich euch das Buch Alice empfehlen von Christina Henry. In diesem Buch Alice geht es tatsächlich um Alice im Wunderland. Das ist eine Märchenadaption von dem Klassiker, allerdings in extrem düster. Aber richtig gut geschrieben. Also ich habe das Buch auf Englisch gelesen. Es gibt es natürlich auch auf Deutsch. Und es ist einfach... Ich bin total begeistert, weil die Autorin es so gut versteht, dich in ihre alternative Welt hineinzuziehen. Also kein Wunderland oder so. Alice fällt da nicht in irgendein Loch und ist dann da in einem Wunderland, sondern es gibt einfach die neue Stadt, also The New City und The Old City. Und The Old City ist quasi so der Abfallplatz für alles, was nicht in The New City reinpasst. Und so sieht es da auch aus. Es ist alles dark, es ist düster. Die Territorien werden von Stadtbossen gehalten. Und diese Bosse wiederum sind dann so Figuren wie The Rabbit oder das Walross oder solche Leute.
Also ist Figuren, Diddle Dall und Diddle Dumm?
Bisher nicht. Also es werden durchaus Figuren aus dem Klassikermärchen adaptiert und umgeschrieben und ausgebaut, aber in einer Form, die für ihre Geschichte absolut Sinn ergibt und man kauft es ihr auch halt einfach ab. Ihre Charakterbildung ist unglaublich gut. Also Alice als Protagonistin und ihr Freund Hatcher sind sehr glaubwürdig, haben eine unglaublich coole Verbindung zueinander und wachsen auch mit aber der Geschichte.
Partner, Freund oder Freund, Freund?
Ja, also das ist irgendwie eine tiefere Ebene. Also Okay. Die lieben sich,
ja.
Aber es passiert nicht viel zwischen denen. Also Okay. Es ist nicht hier Dark Romance Spice oder so, Okay. Absolut gar nichts. Sondern es gibt mal ein Küsschen und mal eine Umarmung.
Okay.
So, aber das ist dann auch alles. Die lieben sich auf so eine ganz tiefe Ebene. Aber man versteht das, wenn man das Buch liest. Aber das finde ich unglaublich schön. Und sie sind halt in dem Buch auf der Suche, oder sie müssen sich auf die Suche nach dem Jabberwocky begeben, um den zu töten oder den zu vernichten.
Ah, ja.
Und das ist im Prinzip die Geschichte, der rote Faden, wonach alles sich dreht. Und Christina Henry weiß das extrem gut zu schreiben. Es ist das erste Buch von drei, die Alice Chronicles. Und das zweite Buch heißt Red Queen, das dritte heißt Looking Glass. Und ich bin jetzt direkt ins zweite Buch eingestiegen und bin noch nicht weit, aber bin trotzdem jetzt schon begeistert. Deswegen empfehle ich euch Alice von Christina Henry.
Cool, danke schön. Ich will das auf jeden Fall auch noch lesen.
Also ja, solltest du. Wird dir gefallen.
Mach ich. Ja, ich möchte euch heute was Cineastisches empfehlen.
Oh, mein Gott,
was für... Wir holen heute Wörter raus. Was für unsere kleinen Filmfreaks unter uns. Und ja, ich möchte sowohl was eher Klassisches als auch was Modernes empfehlen.
Oh.
Und zwar die Jurassic-Reihe.
Oh!
Also sowohl die alten Teile, die drei, als auch die neuen Jurassic World-Teile. Ich habe mir die letztens alle hintereinander wirklich also nicht komplett am Stück. Das ist in meinem Alltag leider nicht möglich mit Kleinkind. Aber so zeitnah, wie es mir möglich war, habe ich sie mir reingezogen. Auch aufgrund der Tatsache, weil die bei Netflix nur noch bis einem bestimmten sehr nahe rückenden Datum verfügbar waren. Und ja, Jurassic World, beide Teile hatte ich tatsächlich auch zum ersten Mal geguckt. Weil irgendwie ich weiß nicht, die hatten mich so vorher nie so abgeholt, so vom Trailer. Also ich weiß nicht, ich fand es, glaube ich, irgendwie erstmal so seltsam, dass es da jetzt so neue Teile für gibt. Und ich weiß nicht, ich bin aber im Nachhinein, war ich dumm, sie nicht vorher geguckt zu haben. Ich war wirklich sehr, sehr begeistert und die alten Filme gehen ja auch immer.
Sowieso und, immer.
Ja, und deswegen, also für alle, also falls es jemanden gibt, der nicht weiß, worum es in Jurassic Park und Jurassic World geht, es geht um Dinos.
Überraschung.
Also in Jurassic Park geht es immer wieder um die Idee, auf einer einsamen Insel einen Touristenpark mit Dinos aufzubauen und Jurassic World treibt es halt quasi nochmal eine Stufe weiter. Die haben das tatsächlich gemacht und auch eigene Spezien entwickelt.
Genau.
Eigene Produkte, wie sie es so schön sagen.
Mhm.
Und let me say, ich hätte nie gedacht, dass ich mal wegen Dinos weine. Also, Cry Factor war für mich auch enthalten. Ja.
Aber für mich auch.
Jurassic-Reihe. Meine Empfehlung heute.
Finde ich gut. Jetzt habe ich auch Lust, die wieder zu gucken, obwohl ich die noch vor gar nicht allzu langer Zeit geguckt habe.
Also, wie gesagt, man konnte sie bis vor kurzem halt wirklich alle auf Netflix gucken, aber die sind jetzt nicht mehr da drin. Den ersten hatte ich bei Amazon Prime geguckt, aber ich glaube, alle Teile danach konnte man halt entweder nur kaufen oder leihen. Aber vielleicht wechselt das jetzt auch wieder, weil die bei Netflix raus sind, dass jetzt vielleicht Amazon Prime wieder Lizenzen, ne? Also müsste mal gucken, wo es die jetzt dann umsonst zu gucken gibt. Aber ich werfe dann meine Frage hinterher, mit der ich so absolut gar nicht begeistert bin, aber alle meine Fragen, die ich im Moment habe, haben mich jetzt nicht so abgeholt. Aber wenn du so drüber nachdenkst, welche Prüfung würdest du heute nicht mehr bestehen?
So aus meinem Leben?
Ja, also sei es jetzt irgendeine Abschlussprüfung oder deine Führerscheinprüfung.
Mathe.
Oder hast du da eine Prüfung drin? Es geht jetzt nicht um normale Klassenarbeiten.
Ach so,
es geht jetzt richtig so um so Abschlussprüfungen, wodurch du dann befähigt warst, irgendwas zu tun.
Ich würde vielleicht, also ich muss ehrlich sein, ich würde behaupten, dass ich wahrscheinlich meine Fahrprüfung nicht nochmal einfach so bestehen würde, ohne vorher mal in irgendwas zu pauken. Ja, und möglicherweise auch nicht meine Ausbildungsprüfung, meine letzte, weil die nun mal im Hotel stattgefunden hat.
Ja,
und
gut.
Ich habe jetzt schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr im Hotel gearbeitet.
Ja.
Tatsächlich würde ich, glaube ich, beide Prüfungen Vielleicht auch nur knapp, aber ich würde sie wahrscheinlich nicht bestehen.
Ja.
Und du?
Ja, also beim Führerschein bin ich mir auch nicht sicher, einfach weil man ja, also jetzt nicht, weil ich die Verkehrsregeln nicht kenne, aber einfach weil du ja mittlerweile so in deinen Rhythmen drin bist, die halt ja meistens nicht so sind, wie man es in der Fahrschule gelernt hat, mit Hände immer beide auf, Hände genau. am Lenkrad, immer gewissenvoll den Schulter. Ich versuche immer wirklich den Schulterblick zu machen, aber gut, manchmal geht's halt
nicht
durch. Ne, also es gibt ja viele Faktoren, die man so in der Fahrschule jetzt eher nicht macht. Ich habe mich damals in der Fahrschule nicht mal getraut, eine Sonnenbrille zu tragen. So, geil. Da erinnere ich mich noch. Deswegen, also bei der Fahrschule weiß ich jetzt auch nicht. Also vor allem, also Theorie, glaube ich, würde ich verkacken. Gut, die habe ich beim ersten Mal aber auch verkackt. Aber
echt?
Ja, ich hab, einmal bin ich durchgefallen.
Ich bin nicht durchgefallen.
Schön für dich.
Ja, ich weiß.
Aber ich glaube, noch ein Fehler kommt zu viel. Und ja, vielleicht die zur Personalfachkauffrau. Einfach, weil das so viele Prüfungen waren und die mündliche. Und also da müsste ich mich schon echt wieder extrem hinterklemmen, dass ich da nochmal relativ gut bestehe. So.
Ja, krass.
Ja.
Spannend. Wobei ich, glaube ich, den praktischen Teil im Hotel schon hinkriegen würde. Aber ich glaube, Theorie, je nachdem, was dran käme, das
ist dann wäre immer dann so
schwierig.
Ja.
Naja.
Naja.
Meine Frage ist ein bisschen schöner vielleicht. Was ist das schönste Gefühl für dich, wenn du ein neues Buch hast?
Ich glaube einfach diese Aufregung, was mich erwartet. So dieses...
Also wenn du ein Buch... Also ich meine so alles drumherum. Ne? So das Aufschlagen und der Geruch oder... Das in den Händen halten und ansehen.
Ja, nee, für mich ist es, glaube ich, einfach wirklich diese, wenn ich es aufschlage und dann diese Vorfreude auf die Geschichte.
Echt?
Ja.
Cool. Also das mag ich auch sehr, aber bei mir ist eins der schönsten Gefühle, wenn ich mein neues Buch als Schatz betrachte, der es ist, und das dann ins Regal schieben kann.
Ja.
Und wenn das dann auch noch ein weiterführender Teil einer Reihe ist, ist das nochmal doppelt so toll.
Ja, das stimmt.
Das ist so richtig zufriedenstellend für mich. Und dann bin ich so richtig stolz und genieße dieses Reinschieben ins Regal.
Ja, wirklich. Das stimmt.
Total. Das ist für mich eins der schönsten Gefühle. Mhm.
Kurzer Lifehack zu Büchern, den ich jetzt vor kurzem gesehen habe und auch schon ausprobiert habe. Wenn ihr sehr viele Bücher habt, aber nur beschränkten Regalplatz und die sich bei euch dann teilweise so übereinander stapeln, wenn das Regalbrett breit genug ist, dann kann man...
Also tief genug.
Ja, also tief genug, ja. Kann man hinter die erste Bücherreihe Eierkartons stellen und da dann auch nochmal Bücher draufstellen. Dann hat man quasi zwei Bücherreihen und man kann trotzdem aber noch sehen, welche Bücher dahinter stehen, weil die ja so ein bisschen erhoben stehen.
Das muss ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Ich habe schon zu Diana gesagt, ich hatte noch keinen Eierkarton jetzt leer gemacht, seitdem sie mir das vorgeschlagen hat.
Also nur, weil ich habe das letztens gesehen und das hat mich ja komplett geflasht, weil das eigentlich eine total simple Idee ist.
Absolut.
Und ich habe jetzt, wir holen immer nur diese 6er-Kartons, deswegen habe ich nur jetzt einmal 4 Bücher quasi erhoben. Aber ja, ist
sehr cool.
Also es geht natürlich auch mit anderen Dingen, die
höher sind.
Ne? Aber Boxen Eierkartons fallen halt öfter mal an.
Das stimmt.
Und haben von der Breite her sind die eigentlich auch in Ordnung.
Ja.
Breite, Tiefe,
das
wie auch immer, Höhe.
Das ausprobieren.
Ne? Ja.
Ah,
ja. Und damit sind wir am Ende unserer Folge.
Am Ende.
Ja, bei der nächsten Folge bin ich im Urlaub.
Also
Katharina wird die Folge nicht alleine machen, aber wir nehmen sie schon vorher auf, aber wenn sie rauskommt, bin ich im Urlaub. Ich werde natürlich auch ein paar Urlaubsgrüße schicken.
Auf jeden Fall, wir bitten drum.
Ja, kommen bestimmt welche.
Bis dahin, bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Ciao.
Die Insel, die sich steil aus der Bucht von Mont Saint-Michel, da wusste ich, ich werde mich heute viel verhaspeln. Le Mont Saint-Michel.
Ja.
Ne? Ursprünglich war es eine Abtei im romanischen Stil. Die Abtei errichtete auf der felsigen Festung. Die Abtei errichtete auf der sich
felsigen
nicht.
Festung.
Der felsigen Festung.
Das klingt alles nicht ganz rund. Moment. Aufgrund ihrer abgelegenen Lage und des beschissenen Weges zur Abtei.
Des beschissenen Weges.
Des beschissenen Weges. Die ungewöhnliche Gezeitenlage, die dem Mont Saint-Michel eigen ist, verhindert heute den... Bis heute. Nicht nur heute, sondern bis heute. Die schnelle Überflutung durch die Flut der Bucht... Die schnelle Überflutung durch die Flut der Bucht, das klingt komisch.
Ja.
Der Bischof ignorierte die Vision doch, bis der Erzengel...
Das klang irgendwie ein bisschen das, verschluckt.
Ja, na, Vision. Vision. Der Bischof ignorierte... Verdammt. Das Kloster ist von gregorianischen Gesängen gefüllt.
Schön.
Ne?
Ja.
Das Kloster ist von gregorianischen Gesängen.
Durchflutet.
Durchflutet. Überspült.
Sie haben sich im Gebäude ergossen.
Ist von gregorianischen Gesängen ergossen. Zudem soll der Geist des
Louis, das tut weh.
Das tut weh.
Lassen wir einfach drin.
Das tut weh. Das tut weh?
Das tut weh.
Wenn ich das so sage, das tut weh?
Ja, ich denke, das geht.
Ja, ne?
Ja. Ursprünglich war das Friedhofsgelände das Cimetière. Fängt ja gut an. Und so wurde der Standort. Der Schöpfer seiner Statue hat dafür gesorgt, dass sein Penis in einem offensichtlich erregten Zustand dargestellt wurde.
Was?
Ja. Wenn man die Lippen küsst, seinen Penis reibt und eine Rose in der Nase... Wenn ich es laut ausspreche, klingt es wirklich selber absurd.
Jetzt sag ich mir nicht mit einer Rose in den Penis schieben.
Nee, das nicht, nein.
Hier sind Laura
und Sarah
von 15%, unserem neuen True Crime Podcast. Dort behandeln wir jeden Mittwoch einen Fall, in welchem eine Frau zur Mörderin wurde und befassen uns mit der Frage nach dem Warum.
Denn nur bei 15% der Menschen, die wegen Mordes gefasst werden, handelt es sich um Frauen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer? Sind es die Umstände?
Oder kommen einige von ihnen schon böse zur Welt?
Jeden Mittwoch behandeln wir exklusiv bei Podimo einen neuen Fall und versuchen, eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Mit dem Link go.podimo.com/% kannst du die Podcast-App kostenlos testen.
Wir freuen uns, wenn du reinhörst. 15%, wenn Frauen töten. Jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo.